Literradio.
Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org.
Ja, herzlich willkommen bei Literradio. Mein Gast an diesem Nachmittag, ich darf ganz herzlich mir gegenüber Bavi Markovic begrüßen. Hallo.
Hallo.
Dein aktuelles Buch, das bei Residenz erschienen ist, hat den Titel Die verschissene Zeit. Und ich habe im ersten Augenblick schmunzeln müssen, weil in meinem Sprachgebrauch, im Dialekt in Oberösterreich, bedeutet, wenn man es von der verschissenen Zeit spricht, eine Zeit, die man verdrödelt hat, ja, die man nicht sinnvoll genutzt hat, die einfach irgendwie eine verschissene Zeit eben. Passt das zu deinem Buch auch oder bezieht sich deine verschissene Zeit auf etwas anderes?
Doch, das passt. Ich wollte eben auch nicht sagen, die beschissene Zeit, weil die war ja auch nicht oder nicht nur beschissen. Es ging eher um dieses Gefühl, das damals so stark war, also dass die Zeit stillsteht und dass man einfach nur die Zeit verliert. Mhm. Und ganz viele Jahre nach den 90ern hatte man das Gefühl, das war eine Zäsur im Leben. Das wurde quasi übersprungen, da haben wir nichts gemacht und jetzt muss man neu anfangen, das Leben aufzubauen. Und deswegen die verschissene Zeit, das war einfach so, ja, die...
Irgendwie sinnlos.
Die Zeit, die nichts getaugt hat, die uns nicht weitergebracht hat und so weiter. Also von dem her ja schon die verschissene, genau wie Dialekt das sagt.
Also konkret sprechen wir hier von den 90ern in Belgrad, wo du ja tatsächlich selber auch groß geworden bist. Und wir treffen dort drei Jugendliche, Marco, seine jüngere Schwester Vanya und deren Freundin und auch eigentlich irgendwie auch seine Freundin Cassandra, die noch dazu in einer Roma-Siedlung dort wohnt. Und die drei befinden sich jetzt gerade in diesen 90ern und erleben was?
Genau, die bewegen sich durch die ganzen 90er und zwar sind diese Figuren jetzt nicht einfach von mir erfunden, sondern von anderen Leuten erfunden, nämlich im Spiel. Also das Buch ist aus dem Rollenspiel, das ich zuerst gemacht habe, entstanden. Und die Freunde, die mit mir gespielt haben, haben sich zum Beispiel Namen und Nachnamen und den Typus von Figuren ausgewählt. Und am Ende habe ich aus dem, was sie damals gespielt haben, also die Figuren irgendwie bereichert, auch durch eigene Erfahrungen und Freunde, die ich hatte und so weiter, und aus denen dann diese drei gemacht. Also ganz viele Sachen, die zum Beispiel, dass Cassandra keine Angst hat vor Erwachsenen und so, das wurde im Spiel gemacht. Oder dass dieser Marco, der so ähnlich wie der Autor Marco Dinic heißt, der heißt ja Marco Dimic, das ist Zufall, das hat der Spieler ausgewählt, einfach aus der Namensliste. Und ich habe mir gedacht, okay, das behalte ich jetzt. Keine Ahnung.
Ja. Aber das heißt, du hast wirklich zuerst dieses Spiel erfunden, dieses Rollenspiel. Mhm. Ich habe noch nie ein Rollenspiel gespielt. Wie kann ich mir das vorstellen?
Da setzen sich mehrere Leute um den Tisch zum Beispiel. Und eine Person, in dem Fall ich, ist die Erzählerin. Und das heißt, ich sage, okay, liebe Leute, die ihr da sitzt, wir befinden uns gerade, oder zum Beispiel, ihr wacht auf. Und es ist Winter und es ist gerade das und das im Fernsehen und ich leite so eine Situation ein und alle anderen haben schon Figuren gemacht, zum Beispiel so eine Cassandra oder so einen Marco. Cassandra war das sogenannte Problemkind, das heißt eben, sie ist ein bisschen aggressiv und so lustig, keine Ahnung. Das wissen dann die Spielerinnen, was sie circa sind, und wenn ich die Szene etabliert habe, können sie sagen, okay, ich schau mal, keine Ahnung, ob ich im Fernsehen nachschauen kann, was für ein Tag heute ist, oder ich gehe raus und versuche etwas zu kaufen. Also da kann jeder sagen, was er macht. Und ich habe aber ein Abenteuer vorbereitet. Das heißt, die Leute, die sie treffen, sind nicht nur meine Nachbarn und so, weil ich habe relativ realistische dann Personen eingeführt und die ganzen Räume sind Räume aus meiner Erinnerung. Sondern ich habe eine Geschichte ein bisschen quasi vorbereitet, und das heißt, ich leite sie zum Abenteuer langsam hin. Und in diesem Dialog eigentlich, und das war die Idee, bewegen wir uns alle in diesem Raum der Erinnerung über die 90er Jahre. Was vermuten Sie, dass es dort gibt, und woran erinnere ich mich und so? Also das war die Idee eigentlich.
Dieses Rollenspiel könnte man tatsächlich auch öfter spielen und das würde immer wieder anders verlaufen.
Absolut, ja.
Und einen solchen Verlauf hast du dir dann hergenommen und hast den Roman daraus geschrieben?
Also ich habe das alles transkribiert, aufgenommen, transkribiert und habe dann auch wahrscheinlich so viele Seiten wie das Buch fast gehabt, nur das Spiel hat schon eine extrem verschiedene Dramaturgie zu einem Roman und das war eigentlich die heikle Arbeit, das eine aus dem anderen zu machen sozusagen und die ganzen Fallen, die so ein Spielmaterial stellt. Also es waren nicht nur gute Sachen, die das Spiel mir gegeben hat, sondern auch viel zu viele Ereignisse und eine gewisse Banalität, weil im Spiel muss alles doch heiter bleiben und so. Und das musste ich irgendwie langsam abbauen und eine neue Dramaturgie bilden und einen Bogen, einen Erzählbogen. Und eben, ja, das war dann die Herausforderung.
Das heißt, das kommt nicht von, das kann ich mir vorstellen. Und das erklärt es auch, weil ich habe jetzt quasi zuerst das Buch gelesen und vom Spiel so jetzt nichts gewusst. Und ich habe das Buch gelesen und habe mich tatsächlich oft so in so einer Spieleanleitung gefühlt, weil du auch immer diese Du-Form wählst. Du erzählst ja im Text aus der Sicht von Vanya und sprichst aber den Leser und die Leserin immer mit dieser Du-Form an, oder?
Also das war die ganze Idee eben, weil dieses Buch für mich so ein Erinnerungsexperiment ist, war eben die Idee, diesen Zwischenraum zu machen mit anderen Leuten, der Erinnerung. Und dann habe ich verschiedene Sachen probiert, aber diese Du-Form war einfach perfekt, finde ich, für dieses Buch. Also auch wie die Du-Form aussieht, habe ich lange überlegt und gewählt, aber diese Erzählrolle als quasi Spielleiterin, das hat wahnsinnige Möglichkeiten auch eröffnet, dass ich den Leuten, dass ich wechseln kann auch zwischen dem Erzählen und Anweisungen geben und kommentieren und fragen und so weiter. Und ja, das hat mir dann doch Spaß gemacht. Aber das kommt vom Spiel, das stimmt schon.
Und manchmal braucht es auch Fußnoten und Erklärungen.
Fußnoten, genau, das sind so eine Art Kapriz von mir. Ich weiß nicht, das haben schon alle versucht wegzumachen. Aber ich weiß nicht, ich finde es lustig und das mache ich seit meinem ersten Buch schon, dass ich manchmal so einen Witz oder irgendwas, was ich noch dazu sagen möchte, aber eigentlich überhaupt nicht so wichtig ist im Text, als Fußnote, also so Kommentar von mir. So wie früher gab es Prim Prev, das war die Anmerkung der Übersetzung. Aber eben diese Übersetzeranmerkungen und so, das fand ich immer interessant, weil da plötzlich eine andere Stimme irgendwie so reinkommt. In meinem Fall ist es keine andere Stimme, aber es ist irgendwie so eine zusätzliche kleine Pointe oder irgendwas, was ich noch sagen will und so, ja.
Wir lernen ja auch eine neue Sprache quasi in dem Buch kennen, die Dieslersprache. Ich glaube, du musst uns echt erklären, was die Dieslersprache genau ist.
Es ist eigentlich die kolloquiale, normale Sprache der Straße sozusagen, der 90er Jahre, vielleicht eine Proletik, aber es war die ganze Gesellschaft, also ja klar, irgend so bürgerliche Zentrum, Stadtbewohner würden jetzt vielleicht nicht so sprechen, aber also alle Kinder in meiner Umgebung, genau, schon. Und ja, zum Teil ihre Eltern, zum Teil nicht, je nach Generation und Milieu tatsächlich. Also das ist eine besondere Eloquenz, wie ich finde, die sich entwickelt hat in diesen Jahren, die ich als jemand, der da aufgewachsen ist, extrem schätzen kann auch und die macht mir Spaß und das wollte ich auch teilen ein bisschen. Also ich habe, finde ich, irgendwie einen Weg gefunden, das zu übersetzen, also dieses Vermeiden von Höflichkeitsformen und wie das Ganze funktioniert und in Wirklichkeit ist es eine Milieusprache und eine auch zeitbegrenzte, glaube ich. Also das hat sich auch inzwischen ein bisschen geändert. Aber ja, eine Faszination von mir auf jeden Fall.
Also mein Sohn ist 11, hat den Titel gelesen und meinte, kann ich das Buch auslesen? Und ich habe dann kurz überlegt.
Ah, sehr gut. Ich habe die ganze Zeit beim Schreiben mir gedacht, das ist ein Jugendbuch, das Jugendliche nicht lesen dürfen wahrscheinlich.
Ja, genau.
Dann aber war ich in Bern jetzt bei einer Lesung und es gab so 4, 5 Kinder, also so zwischen 10 und 13 Und die sind völlig verrückt geworden nach diesem Buch. Ich habe besonders diese Schimpfszenen zufällig das gelesen. Und,
alles klar.
Sie haben die Bücher gekauft und haben sie so gehalten an der Brust und haben der Mutter gesagt, ich muss vorne sitzen, ich muss lesen, kannst du Mama bitte hinten sitzen? Und haben das Buch nie wieder aus den Händen gelassen. Und ich habe das Gefühl, das ist tatsächlich das Buch, das ich für mich mit circa 13 geschrieben auch habe, also als ich 13 war. Es ist einfach ein Buch, das den Kindern nichts vorenthält oder das ist nicht beschützt vor etwas. Und es ist aber trotzdem lustig und es ist eigentlich nett und es ist ein Abend. Also ich habe die Hoffnung, dass wenn man so über dieses, dass dort ein paar Drogen halt genannt werden und die Schimpfszenen, wenn man das schlucken kann, ist es eigentlich ein total nettes, moralisches Jugendbuch.
Ja, ich meine, so richtig ernst kann man ja Cassandra in ihren Schimpftiraden hier doch nicht nehmen,
eben,
oder?
Das sind so, also das sind Stilmittel, das soll das ganze Raue irgendwie zeigen und plastisch machen. Diese Welt und die Gewalt, aber wenn man bedenkt, was mit Figuren passiert, die werden schon okay behandelt. Also es ist jetzt nicht so, dass wie in ganz vielen Büchern alles schlimmer wird und am Ende irgendwas Unmoralisches ganz siegt. Also es ist irgendwie...
Ja. Ich finde, es passt ja auch ganz gut. Also der Name Diesler bezieht sich ja auch auf Dieselklamotten, auf die Marke, die ja ganz beliebt war zu dieser Zeit dort. Und das passt ja auch irgendwie gut zusammen, dieses Image, dieses Posen die ganze Zeit, oder? So ein bisschen den Macker spielen da so in der Sprache.
Aber. Also in der Sprache, und das ist aber auch Posen mit den Marken, also eigentlich mit den ersten ganz sichtbaren Erscheinungsformen vom Kapitalismus und der Ungleichheit. Und das ist lustig, weil es sich auf so einem Level so drastisch gezeigt hat, auf dem eigentlich niemand reich ist oder vielleicht ein paar Mafia-Individuen dann doch und so, aber es ist eben neues, plötzlich gewonnenes Geld, um das es geht und auch neue Probleme. In Wirklichkeit sind sie also plötzlich explodiert zwischen 89 und 91. Wenn man noch ein paar Jahre früher denkt, ich bin in der ersten Klasse Grundschule, habe ich eine Schuluniform kurz getragen. Mhm. Das heißt, da ging es darum, dass man ja nicht zeigt, dass man irgendwie einen Klassenunterschied hat zu den anderen. Und 90er Jahre fällt das alles ab und eine eben ehemalige kommunistische Gesellschaft explodiert in diesem Turbokapitalismus, wie wir das dann nennen.
Mhm. Das war ja auch die Zeit, wo die Jugoslawienkriege stattgefunden haben. Und du lässt ja schon zwischendurch immer wieder so durchblitzen, wie es denn eigentlich tatsächlich war. Dass es eigentlich eine echt heftige Zeit war damals, irgendwie von Mangelernährung angefangen bis alle möglichen anderen Probleme. Und du bringst dann auch noch diese eine Figur an, diesen Wissenschaftler. Dieser Wissenschaftler baut ja eine Zeitmaschine. Und dieser Wissenschaftler ist ja eigentlich so der Gute, der so aus der 68er-Bewegung herauskommt und eigentlich genau eines verhindern will, nämlich dass das geschieht, was aktuell in den 90ern im Buch geschieht, dass die Nationalisten an die Macht kommen und dass das Krieg ausbricht und so weiter, oder?
Also ich weiß nicht, ob er wirklich der Gute ist. Das bleibt auch so unsicher im Buch. Er meint es, er denkt, dass er der Gute ist und er will irgendwie Sachen reparieren, aber in Wirklichkeit ist er schon auch so ein Mann, der nicht auf diese, unter anderem nicht auf diese Kids hört und mit denen nicht spricht, sondern im Alleingang die Welt versucht zu retten, so dass es für ihn passt. Und das ist so dieser Moment, wo diese Hauptfiguren sich extrem aufregen, weil sie meinen, okay, es geht niemandem um uns und halt, wir sind auch da auf der Welt. Also der ist, aber sonst ist er meistens der Gute sozusagen, also er will zumindest nichts Böses.
Ja eben, ich glaube, die Intention wäre ja schon richtig irgendwie.
Nur er ist halt, oder? Ja, er hält sich für vielleicht besser, als er möglicherweise für die anderen ist.
Ja, aber du stellst ihn mir interessanterweise als eine Frau zur Seite, eine Sängerin, eine Starsängerin, auf die Kinder total stehen irgendwie. Und es ist auch so meine Wahrnehmung, dass es oft so diese Stars sind, die dann tatsächlich etwas bewirken können. Und in dem Fall spielt ja auch eine wichtige Rolle, ich habe leider den Namen vergessen.
Gana Savic heißt sie im Buch,
ja. Genau.
Ja, das ist tatsächlich etwas, was aus diesem Abenteuer und diesem Versuch hier so ein bisschen ein Mysterium, also irgendwie ein
Ja,
Mysterium
stimmt. Genau.
aufzubauen und so,
Ja.
aber dass die Popkultur und die Sängerinnen verschiedene in dieser Zeit auch eine extrem wichtige Rolle gespielt haben und die Liedtexte und so weiter. Also das war von Anfang an klar für mich, dass ich damit auch etwas tun soll. Also die Figur dieser Sängerin ist auf jeden Fall realistischer sozusagen als der Wissenschaftler. Aber beide eigentlich, sie haben ein Vorbild, das genau an dieser Stelle lebt oder gelebt hat, also in den 90ern. Und das war eine bekannte Schauspielerin und ihr extrem, also für Banho Brdo, für diesen Stadtteil, ein extrem bürgerlicher Mann, den ich tatsächlich gemocht habe, weil er so höflich war. Und ja, also die haben ein bisschen ein Vorbild. Ich habe sie nicht gut gekannt, aber jeder wusste in der, auf ganz Banho Brdo, das ist das Haus von Olivera Markovic.
Es geht ja dann so in im Buch, dass eben diese Zeitmaschine eigentlich kaputt ist und die drei durch Zufall in diesen Strudel hineingeraten und eben dann in ein anderes Jahr katapultiert werden und dann die glorreiche Aufgabe halten, die Welt zu retten. Und dazu brauchen sie zwei Gegenstände, die ja sehr skurril sind. Wieso genau diese zwei Gegenstände?
Also warum überhaupt es diese Zeitreise gibt? Ich habe am Anfang, als ich das Spiel erst entworfen habe, und ich habe versucht, mich zu entscheiden, in welchem Jahr das spielen soll. Und dadurch ist mir eingefallen, 93, ja, okay, da haben wir die Inflation und Armut und so weiter, aber wir haben keine Bombardierung, die ist 99 und dann gibt es die Proteste von 96 und ganz viele Sachen, über die ich auch erzählen wollte und ich konnte mich einfach nicht entscheiden. Es sind tatsächlich verschiedene Perioden und dafür habe ich die Zeitreise gebraucht. Und in diesem, dann in dieser Geschichte über die Zeitreise habe ich dann irgendwann erfunden, das funktioniert über diese Zeitsymbole. Und wir haben verschiedene Sachen probiert, was Symbole für welche Jahre sind. Weiß nicht, wie es zu diesem Medaillon kam, muss ich sagen. Nicht mehr, aber es war ein Wechselspiel zwischen der Lösung dieser Grafikerin und unserer Idee. Ah, genau, und da gab es dieses Foto von diesem bekannten Kriminellen, der Gucci-Trainingsanzug
Alles
und so
klar.
eine
So
Kette
eine
hat.
Figur kommt ja eben auch vor.
Genau,
Genau.
und irgendwie hat er so eine Kette und dann wurde sie ein bisschen stilisiert, quasi so, weil er selber ist eigentlich ein wichtiges Symbol dieser Zeit. Und Porsche ist auch keine Erfindung, das ist ein eigentliches Ding, also das gab es, genau die Marke von Porsche und das war tatsächlich ganz lange, jetzt weiß ich nicht, welchem Clan das gehört hat, aber es hat Besitzer gewechselt und es war irgendwie ein bekanntes Mafia-Auto in Belgrad zwar. Ich sage immer im Buch in Banho, als würde alles in diesem Banho Brdo passieren, aber ich meine, es ist eigentlich ein völlig unwichtiger Stadtteil. Aber ja, bei mir hat es jetzt eine Rolle bekommen. Aber ja, alles, also diesen Porsche gab es und es gibt ein ganz bekanntes, eine quasi medienbekannte Szene, wo die Vertreter eines Clans sich, glaube ich, fotografieren lassen auf dem Porsche von den anderen oder so. Und das ist dann so,
Alles
weil sie
klar.
fetzen sich dann gegenseitig. Und es gab extrem viele Morde zu der Zeit und so. Also ja, es ist so ein Objekt, tatsächlich Symbol der Zeit.
Du lässt ja aber im Text auch tatsächlich ganz viel offen. Also ich habe mich zum Beispiel ganz lange gefragt oder hätte mir für mich jetzt gewünscht zu wissen, ob denn die Rettung des Vaters, weil sie reisen ja auch mal zurück, ob denn die Rettung des Vaters tatsächlich eine gute Entscheidung war.
Schwer zu sagen, oder? Es ist so, wer soll das sagen? Also, ich konnte jetzt nicht schreiben, die Rettung des Vaters war eine gute Entscheidung, Leute. An alle Leserinnen.
Genau.
Ja,
In
ich
einer
habe das Gefühl,
Fußnote
es ist
vielleicht.
ja ambivalent, wie alles andere. Die sind ja, haben jetzt diesen Vater, so wie er ist, und sind ärmer. Und es war von Anfang an also zu diskutierende Entscheidung, ihn zu retten. Ja. Also es ist nicht an mir, das aufzulösen. Muss
Na
jeder
gut. Oder das Spiel spielen, oder?
Genau, ja.
Einen Satz hat dieser Mio mir gesagt, also dieser Wissenschaftler, der mir ziemlich hängen geblieben ist, den fand ich echt spannend, weil er mich total getriggert hat, auch was unsere Gegenwart gerade betrifft. Er sagt nämlich einmal, meine Welt wird immer kleiner und ihre Welt, er meint da gerade die drei, also Marco, Vanya und Cassandra, die lustigerweise mit sie anspricht, und ihre Welt wird kleiner als klein. Und dann fand ich fast so prophetisch, diesen Satz irgendwie. Ich weiß nicht, vielleicht dieses, eine altersbedingte Sache, dass man irgendwann so komische Nostalgien entwickelt und das Gefühl hat, dass alles irgendwie eher schlechter wird oder so? Oder ist es tatsächlich so?
Also das ist ein Unterschied. Also tatsächlich gab es dieses Gefühl zu der Zeit der 90er Jahre, dass die Welt kleiner wird, und die Welt ist kleiner geworden. Also das Land, das früher, ich weiß nicht aus wie vielen, jetzt ich glaube 6 Republiken bestanden hat, wurde halt um einiges an Territorien kleiner und kleiner und kleiner und geschlossen. Also man durfte nicht reisen, und tatsächlich ist eine Welt von einem Miomir, von diesem Wissenschaftler, der in Jugoslawien sich frei bewegen konnte und dann in der ganzen Welt auch geschrumpft, sehr klein geworden. Und diese Jugendliche, diese Banu-Brdo-Jugendliche, leiden dann auch noch unter sozialen Bedingungen, und ihre Welt ist wirklich mickrig. Und dieses Gefühl, dass man gefangen ist, das war typisch für die 90er Jahre, dass man eigentlich raus müsste. Nur damals gab es diese Hoffnungen. Also es ist ein Unterschied zu der Zeit jetzt, habe ich das Gefühl. Man hatte die Idee, bei uns ist alles schlimm, also irgendwie hatten wir Pech, dass wir in diesem Land leben, aber irgendwo da draußen gibt es die Welt, und irgendwie bewegt sich das in gute Richtung, und man hat gehofft für sich, dass entweder das Land sich zusammenreißt und Fortschritte macht, oder dass man selbst wegläuft, und das hat sich geändert, und da ist jetzt eigentlich die jetzige Zeit, hat eine viel schlimmere globale Hoffnungslosigkeit, habe ich das Gefühl. Aber es ist auch in der Welt nicht das erste Mal, also könnte sich noch wieder ändern.
Das stimmt. Du hast dir dann 2006 Jugoslawien verlassen. War es denn dann für dich so, dass du das Gefühl hattest, endlich frei zu sein? Größe gewonnen zu haben?
Ja, ich habe immer damals gesagt, daran kann ich mich erinnern, also so endlich frei, ich weiß nicht, ob das übertrieben ist, aber ich habe immer gesagt, dass ich eine zusätzliche Dimension bekommen oder noch eine Welt bekommen habe, und das stimmt schon. Also ich war bis dahin in immer nur einer Welt und habe noch eine kennengelernt. Das war schon so, aber so für die komplette Freiheit hat mir einfach Geld gefehlt. Also ich habe mich schon ziemlich geplagt einige Jahre. Genau. Da war ich doch, ja.
Eine Frage habe ich noch, was ist eigentlich blockfreie Magie?
Das habe ich erfunden. Ja. Ich habe mir irgendwann, sind wir gesessen, ein Freund und ich, der mir ein bisschen beim Plotten, der war auch in den 90ern aufgewachsen und schreibt auch, und wir sind gesessen und haben überlegt, was tun wir jetzt, was soll dieses Medaillon sein?
Ein Geschenk von Tito aus Afrika.
Und es gab diese Vermutung, aber eben, das haben wir eigentlich später dann verworfen, oder ja, das ist bleibt nicht bei dieser Theorie, wenn man das Buch zu Ende liest, genau. Aber es war eine lustige Idee, als wir auf die blockfreie Magie gekommen sind, weil es sind tatsächlich, damals gab es, ich bin tatsächlich im Tito-Museum gewesen zu der Zeit, als ich recherchiert habe und so, und er hat unglaublich viele Geschenke aus afrikanischen Ländern, so komische symbolische Sachen, ganz wertvolle, auch magische Gegenstände. Von, also dieses, zum Beispiel diese Beschreibung vom Geschenk von Haile Selassie, dass sowas Ähnliches gibt es tatsächlich. Also auch dieses Bild und auch dieses Dokument, das es beschreibt und so. Es ist ein riesiger Raum, wo nur Geschenke an Tito sich befinden. Und da haben wir uns gedacht, okay, das ist eigentlich fast ein bisschen naheliegend, damit ein bisschen zu spielen zumindest, dass diese Verbindung auch eine Macht ausstrahlt und so. Weil auch oft in den 90ern, also wenn man jetzt auf symbolische Ebene überträgt, in den 90ern war die Zeit nach diesem Kommunismus, und es gab Probleme mit so einem Staatsapparat und so weiter. Und Und es war naheliegend, dass die Leute glauben, quasi die Probleme kommen vom Kommunismus. Mhm. Es war auch sehr viel so, also man hat versucht, das auszugleichen oder zumindest das, was nicht damals nicht gut war, zu benennen. Man war sich noch nicht genau bewusst, worin man sich befindet. Mhm. Und ich finde, von dem her passt diese Entwicklung auch im Buch ganz gut zur 90er-Jahre-Stimmung.
Man spricht ja auch von blockfreien Staaten, also die dritte Weltstaaten sind ja,
das,
ja auch meist blockfreie Staaten bezeichnet
worden. Das ist gemeint, das sind alle diese Geschenke sind von blockfreien Staaten aus Afrika oder was weiß ich, welche noch dazu waren.
Was sich auf den Kalten Krieg bezieht, dieses Block, da gibt's also diesen Ost, dieses Ost-West.
Ja, richtig, aber blockfreien sind dann diejenigen, die nicht da drinnen waren und das ist halt Jugoslawien gewesen und ich war eben ganz viele anderen irgendwo in im Nahen Osten und in Afrika und so weiter.
Wenn du jetzt tatsächlich einmal eine Zeitreise machen könntest, egal jetzt ob in die Vergangenheit oder in die Zukunft, was würdest du tun? Was würdest du, oder wo würdest du hinreisen, um vielleicht etwas zu ändern oder anders zu machen?
Es ist, also wenn es so funktioniert wie im Buch, bin ich ein bisschen, ich habe darüber viel nachgedacht, im Rahmen als Figur auch quasi. Und ich bin ein bisschen Zeitreisen desillusioniert. Und das erzähle ich auch in diesem einen Kapitel, wo sie zurückgehen in das Jahr 93. Und dann wachen sie auf in so einem Tag und können den Tag aber nicht genau erkennen. Und das heißt, man hat, also wenn man wirklich in dem eigenen Körper an einem Tag irgendwann in einem Jahr aufwacht, hat man nicht so viele Spielmöglichkeiten, weil man nicht wirklich genau weiß, was jetzt kommt. Man kann sicher Phänomene erkennen. Nachdem es passiert ist, kann man sagen, ah ja, genau, das war und so. Aber so genau sind unsere Erinnerungen nicht eigentlich. Und die Sachen sind gruppiert und so. Und ich glaube, das wäre ein ziemliches Irren durch die Geschichte, bis man irgendwas Sinnvolles gemacht hat. Ja, also das ist mein realistisches Zeitreisenkonzept. Es ist komplizierter, als man denkt.
Eben, aber da hast du schon recht. Die eigenen Erinnerungen sind oft so gefühlsbetont und so unwahr dadurch.
Es ist auch nicht, wir merken uns die Tage nicht von A bis Z. Das heißt, jedes Mal aufwachen schaut ziemlich gleich, also jahrelang wahrscheinlich gleich aus. Du kannst nicht wissen, welcher Tag das ist.
Ja, die verschissene Zeit, ein Zeitreise-Spiel? Oder würdest du es, was hast du lieber, wenn man jetzt als Spiel sieht oder tatsächlich als Roman, als Geschichte?
Also der Roman ist schon als Roman und das Ganze ist ein Erinnerungsversuch auch. Und es gibt auch ein Spiel, aus dem das Ganze herauskommt und ein Spiel, das man spielen kann. Also all das vielleicht, keine Ahnung. Aber nur zu sagen, es ist nur ein Spiel, wäre ein bisschen zu wenig natürlich für den Roman. Das
und alle, die auf Retro stehen, fühlen sich unglaublich bestätigt, weil auf dem Cover ist ein Troll drauf und ein, ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen, diese Klubschis. Flummis, Flurries.
Furbies, ja.
Ah ja, genau.
Burbies, würde ich sagen. Ja, aber das zum Beispiel, das habe ich fast, ich habe es akzeptiert für das Cover, also Freunde von mir haben das gemacht. Weil unter anderem hinten war so ein bisschen ein, das ist jetzt leider nicht mehr sichtbar, ein Fenster mit Belgrad drinnen und ein ganzes Kinderzimmer. Nur das Zimmer da ist eigentlich zu reich ein bisschen. Also Furbies hat nicht jeder gehabt. So. Und unten war auch ein Regal mit ganz vielen CDs und so. Ja, so viele CDs hat man auch wahrscheinlich nicht. Aber ja, es passt. Es ist trotzdem, ja, es spricht ein... Es spricht Leute in ihre Erinnerungen, die 90er an und das war die Idee.
Ja, dann sage ich herzlichen Dank für das Gespräch zum Buch, aber auch zum Spiel Die verschissene Zeit im Residenzverlag erschienen. Danke, Bavi Markovic, für das Gespräch und vor allem für die Gedanken auch zur Zeitreise. Ich werde das vermutlich jetzt auch zukünftig etwas anders sehen und dieses hätte ich doch und wäre doch oder so vielleicht etwas anders darüber nachdenken. Ich hoffe, wir sehen uns wieder.
Ja.
Du bist wahrscheinlich untriebig genug, du schreibst wahrscheinlich eh schon am nächsten.
Noch nicht ganz. Also ich habe mich ein bisschen ausgebaut mit diesem und jetzt suche ich mich noch. Aber ja, ich arbeite daran, dass es bald was gibt.
Dann sage ich auf jeden Fall auf Wiedersehen und danke fürs Gespräch.
Ja, vielen Dank.
Literadio. Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org.